Habe ich Kontrolle über meine Mikrobiologie, Gerbiologie? Habe ich genügend Milchsäurebakterien? Wie sieht's mit den Gärschädlingen aus? Ja, zu dieser Frage haben wir auch uns beschäftigt, so sogenannte metagenomische Analyse durchgeführt.
Was hat es damit auf sich?
Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
Wann ist der Einsatz von Siliermitteln wirklich sinnvoll? Diese Frage wollen wir heute mal etwas anders aufzäumen. Denn es ist so, dass jeder von uns auch im Bereich Siliermittel Glaubenssätze hat. Das sind einfach Überzeugungen und Annahmen, die haben sich aus guten Gründen bei dir und mir verfestigt und entwickelt. Es lohnt sich aber auch, eigene Glaubenssätze zu erkennen und sie zu hinterfragen. Und das wollen wir im Bereich Siliermittel tun, denn es hat sich auch viel verändert. Anfang der 2000er ist der Heterofermenter Buchnerie auf den Markt gekommen, ein echter Meilenstein im Bereich Siliermittel. Auch das Verständnis über Silierung und die Wirkung von den verschiedenen Bakterienstämmen hat enorm zugelegt. Mein heutiger Interviewgast setzt sich für hohe Futterqualität ein und er war schon zweimal im Podcast zu Gast. Er ist technischer Berater für Grobfuttererzeugung und Silierung bei Lallemand. Lallemand ist auch Sponsor dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Ermek Nuridin.
Hallo Christian, ich freue mich wieder hier zu sein.
Ja, freut mich auch, dass wir mal so ein paar Glaubenssätze durchsprechen können. Gerade der letzte Glaubenssatz, den wir heute bearbeiten werden, finde ich besonders spannend aus unternehmerischer Sicht, aber dazu dann später mehr. Und im Vorgespräch haben wir schon festgestellt, wir haben eine Gemeinsamkeit, die uns einigt. Und zwar sind wir uns einig, Siliermittel können never ever die wichtigen Grundlagen und Hausaufgaben von einem guten Silomanagement ausgleichen.
Na? Das ist richtig.
Und wenn du jetzt als Hörer diese Grundlagen nochmal in den Kopf holen möchtest, da empfehlen wir dir die Folge 117. Da reden wir nämlich genau über dieses Silomanagement. Gut, ich würde sagen, wir kommen direkt zur Sache und nehmen uns mal den ersten Glaubenssatz vor. Ich behandle immer nur den ersten Schnitt. Für die weiteren Schnitte lohnt es sich nicht.
Ja, es ist erstmal richtig und wichtig, den ersten Schnitt mit Siliermittel zu behandeln. Und zu den Folgenschnitten, wenn wir den richtigen Erntezeitpunkt erwischen, sind die Folgeschnitte auch von der Qualität nicht viel weniger als der erste Schnitt. Von der Menge, sie machen aus um die 50-60% des Jahresertrags aus. Und das ist viel. Laut meiner Erfahrung sind die Folgeschnitte zu einer Fehlgärung mehr gefährdet als der erste Schnitt. Vor allem, wenn wir den Folgeschnitten entweder von der Schnittzeitpunkt spät enden oder nass. Die Silierung läuft sich mit Hilfe von verschiedenen Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Enzymen. Zu den Bakterien gehören Milchsäurebakterien, Enterobakterien, Clostridien, Listerien und so weiter. Und zu den Pilzen kennen wir auch die Hefe- und Schimmelpilzen. Und fast alle Mikroorganismen außer Milchsäurebakterien sind für die Fermentierung schädlich. Und welche Rolle spielt da hier Milchsäurebakterien? Die nutzen den Pflanzenzucker und das setzen in Milchsäure um. Die Milchsäure gilt als starke Säure. Dadurch senkt den pH-Wert ziemlich nach unten. Ab 4,5 haben wir schon in der Silage normal Ruhe, weil wir den meisten auch Gärschädlingen damit unterdrücken. Mhm. Aber es gibt ja auch die schädlichen Mikroorganismen wie Pilzen, Hefen, die überleben den tiefsten pH-Wert. Mhm. Dazu brauchen wir aber gezielt Essigsäurebildner bzw. Milchsäurebakterien, die Essigsäure bilden können. Dadurch können wir auch den Hefen unterdrücken. Mhm. Wir hatten ja auch einen Stabilitätstest gemacht in der TMR und haben es geschaut, welche Silage, welche TMR schneller warm wird. In einem TMR hatten wir dann unbehandelte Silage, in einem anderen TMR dann die behandelte Silage mit unserem Stämmen, Buchneri und Hilgadi-Stamm. Das sind so eine homofermentative Siliermittel. Das stammt von unserem Magnipo-Platinum-Reihe. Und dann haben wir mal bei dem Nacherwerbungstest gleich festgestellt, dass die unbehandelte Silage oder unbehandelte TMR bereits nach 12 Stunden warm wurden, während die behandelte Silage erst nach 30 Stunden. Da hatten wir ja schon 18 Stunden Unterschied. Ja, die erste Silage war schon nach einem halben Tag warm, die andere fast anderthalb Tag gebraucht hat.
Die Grafik zu den Temperaturen, die sind auch in einem PDF, aber dazu am Ende noch mehr, das habe ich auch verlinkt.
Wollte ich nochmal einen Punkt noch dazu sagen. Mhm. Und wir wollen ja auch bei der Tierfütterung übers Jahr gleichbleibende Futterqualität leisten. Wenn wir aber den ersten Schnitt behandeln und den zweiten oder Folgeschnitten nicht, die Futterqualitätdifferenzen von ersten und Folgeschnitten ist umso größer. Damit ist die gleichbleibende Futterqualität nicht mehr geleistet.
Ja, das verstehe ich. Da ist die Differenz, wird dann eher noch größer. Ja. Okay, kommen wir zum zweiten Glaubenssatz, den du immer wieder hörst. Der erste Schnitt muss wegen der guten Qualität nicht behandelt werden. Bei den Folgeschnitten nutze ich Siliermittel, um die schlechte Qualität auszugleichen. Das ist ja eigentlich genau andersrum wie eben.
Ja, ja, wir wissen aber, der erste Schnitt der wichtigste Schnitt ist. Und durch das Mitspiel vom Frühlingstemperatur, ne, hohe Sonneneinstrahlung, kühlere Nächte und Wasser, haben wir die Möglichkeit, gute, energiereiche Silage zu bekommen beim ersten Schnitt, als die Folgeschnitten. Wenn wir aber den ersten Schnitt gerade in den optimalen Zeitpunkt erwischen, dann haben wir auch Energie, Rohprotein und hochverdauliche Faserbestandteile wie Zellulose, Hemicellulose. Und es wäre ja richtig schade, durch Verzicht auf Siliermittel dieses Potenzial nicht ausnutzen können.
Ja.
Es entgeht ja uns nicht nur die Energie oder nutzbare Protein, sondern auch, es entsteht ja auch deren Abbauprodukte wie Ammoniak, Buttersäure oder unschmackhafte Futter. Wir haben hohe Trockenmasseverluste, die wiederum wieder Probleme im Stall uns vorbereiten.
Ich finde dieser Gedanke, Siliermittel ist ja immer eine Unterstützung, finde ich, und auch, vielleicht kann man es auch noch als Art Versicherung bezeichnen. Und dieser erste Schnitt hat ja so eine immense Bedeutung für die Futtergrundlage unserer Kühe. Alles, was darauf einzahlt, dass das ein gutes Futter wird, hat ja irgendwie zumindest die Beachtung verdient, dass man das weiter prüft und nicht von vornherein sagt, nee, erster Schnitt ist mir gut genug. Also da würde man eventuell Potenzial verschenken. Das sehe ich genauso.
Genau, und es fällt mir an dieser Stelle unser jüngster Versuch ein. Wir hatten so eine 2 Fahrsilos parallel gefüllt. Eine Fahrsilo mit Siliermittel, Magniva Platinum Reihe, und andere ohne Siliermittel. Die beiden Silos wurden beim Einfahren und Ausfahren jedes Mal gewogen. Am Ende haben wir festgestellt, dass unbehandelte Silage knapp 30% Trockenmasse verloren. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Fuhren ins Silo reinfahre, 3 davon verschwinden sich einfach im Silo. Und wenn ich das als greifbare Zahl, ne, Euro umrechne, was kostet aktuell eine Tonne Originalsubstanz Silage? Um die 60 Euro. Wenn ich mal 30% rechne, das ist 18 Euro pro Tonne, die ich verliere. Und wenn ich diesen 18 Euro pro Tonne auf die gesamte Silo umrechne, das ist verdammt viel Geld.
Okay, na gut, da ist ja auch die Frage, ist das immer so? Aber es kann ja wirklich im Extremfall viel ausmachen dann, ne?
Ja, ja, der 30% ist viel.
Das wird ja nicht immer so sein, aber es zeigt, was es im Extremfall bewirken kann, ne?
Ja. Ich war auch gestern in der Rinder-Workshop bei Bernburg, und da habe ich auch gehört, dass dort auch die Silagen um die 20-25% Fermentationsverluste haben. Also das passt ja dazu.
Ja, das stimmt.
Zu deiner Frage, ne? Kein Siliermittel für den ersten Schnitt, weil die gute Qualitäten habt. Letztendlich entscheidend ist die nicht die Qualität, die ich ernte, sondern wie gut ist meine Gerbiologie. Das heißt, ne, vorhin hatten wir gesprochen, es gibt die Schädlinge und gute Milchsäurebakterien. Das können wir aber kurz vor der Ernte nicht bestimmen.
Ja, es ist beides wichtig, ne? Also einmal die grundsätzliche Futterqualität, welches Gras ist da? Und dann ist natürlich auch die Futterbiologie, ne? Wenn du nur Knallgras ins Silo fährst, dann wird das auch nichts Tolles. Wenn du gutes Futter hast und die Biologie passt nicht, dann hast du auch keine Freude. Also muss ja beides ineinander passen irgendwie. So.
Genau.
Gut. Dann machen wir mal weiter mit dem dritten Glaubenssatz. Den Siliermitteleinsatz entscheide ich je nach Witterung. Ich setze nur Siliermittel ein, wenn es nötig ist, um schlechte Futterqualität zu vermeiden.
Die Frage ist, wann ist das nötig? Es gibt auch solche Fälle. Und meistens Siliermittel dann genommen wird, wenn entweder meine Silage ist sehr nass, ich kriege das nicht angewelkt, oder sehr trocken, Altbestände. Da greife ich nach einem Siliermittel. Aber angenommen, wir haben perfekte Witterung. Danach ist die Frage, habe ich Kontrolle über meine Mikrobiologie, Gärbiologie? Habe ich genügend Milchsäurebakterien? Wie sieht's mit den Gärschädlingen aus? Ja, zu dieser Frage haben wir auch uns beschäftigt. So sogenannte metagenomische Analyse durchgeführt.
Was hat es damit auf sich? Ja. Was ist eine wie nanntest du das?
Metagenomische Analyse.
Okay. Ja, was macht die?
Metagenomik beschäftigt sich mit der Veränderung der epiphytischen mikrobiellen Population auf der Pflanze oder in den Darm. Das ist seit 6 Jahren, der Lallement verwendete diese Technologie in der Silage.
Das heißt, ihr prüft in der Silage die Mikrobiologie?
Ganz genau. Ne? Wenn man so grob gesagt, in der Silage gibt es ja verschiedene Arten von der Mikrobiologie, ne? Bakterien, Hefen, Pilzen etc. Und das gucken wir mal an, okay, von welchen Art haben wir mal in der Zeit, wo wir die Probe genommen haben? Oder wie ist das generell Verhalten der Mikrobiologie in der Pflanze?
Zu welchem Zeitpunkt guckt ihr das an? Guckt ihr das an auf dem Feld, direkt nach dem Schneiden oder wenn es während des Silierprozesses schon oder wann schaut ihr euch das an?
Also das kannst du auch in der Silage kannst du angucken, das kannst du auch vor dem Schneiden angucken, aber in diesem Test, wir wollten mal gucken auf der Luzerna, wie ist das die Veränderung während der Vegetation?
Okay.
Es gab 3 Schnitte, von 1. bis 3. Schnitt.
Ja.
Und dann haben wir mal angeguckt, vor dem Schneiden, nach dem Schneiden und während der Wachstumsperiode, wie sieht es die Mikrobiologie auf der Pflanze aus?
Also ihr habt das Grünfutter angeguckt.
Genau, ja. Ja, Grünfutter. Und es gibt ja dazu ein Diagramm, verschiedene bunte Balken. Wenn wir das auch anschauen, da sehen wir auch bunte Bilder. Und eine davon ist die Milchsäurebakterie. Ne? Das soll das zeigen? Der prozentuale Anteil gegenüber den anderen Mikroorganismen.
Ja, das lohnt sich, das mal zu sehen. Also als ich das erste Mal gesehen habe von euch, da dachte ich auch, das ist ja mal wirklich eine coole Veranschaulichung. Weil da sieht man nämlich, wie das schwanken kann. Also wie viele verschiedene, ihr habt ja wirklich für jede einzelne mikrobielle Art wahrscheinlich, oder wie soll man sich das vorstellen?
Ja, so eine Spezies, es gibt eine mikrobielle Spezies.
Für jede Spezies habt ihr eine extra Farbe ausgewählt. Und wenn man da guckt, dann sieht man teilweise in einem Balken 10 verschiedene oder noch mehr Farben. So. Und dann sieht man erst, wie bunt das ist. Und in anderen Balken, zu einem anderen Zeitpunkt von der gleichen Fläche, sind nur 4 verschiedene Farben. So. Und dann aber gleich einer mit 80%. Und dann sieht man halt, wie das hin und her schwankt im gleichen Bestand.
Genau, ne? Das ist ja abhängig, was wir gerade, ne? Wie das der Wetter draußen aussieht, ob das gerade geschnitten wurde, ob das gerade geregnet wurde oder gerade frisch Kühler draufgefahren. Und das sehen wir auch auf der Pflanze. Zum Beispiel im Mai vor dem ersten Schnitt sehen wir auch relativ hohe Anteile von Milchsäurebakterien, ne, um die 50-60%. Und Rest sind hier dann die anderen. Ne? Kurz vor dem zweiten Schnitt, dann haben wir nur Enterobakterien. Stellen wir mal vor, wir haben das so Bombenwetter draußen, Witterung passt und wir denken, ich verzichte auf Siliermittel und fahre dann diese Silagen ins Silo. Mir fehlt aber die Milchsäurebakterien. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Silage nicht unbedingt in die richtige Richtung läuft.
Mhm.
Ja, und so geht es auch weiter. Ne? Wir haben aus Gülle gefahren, sofort die Clostridienanteil gestiegen oder beziehungsweise die Darmbakterien gestiegen. Nach dem Schnittzeitpunkt ist geregnet, Regen hat auf dem Boden geplatschert, die ganze Erde, ganzer Verschmutz auf der Pflanze gespritzt und das wächst mit weiter. Also diese Veränderung ist ständig da und das kann ich nie garantieren. Wann habe ich den richtigen Bakterien, wann habe ich eher Schädlinge? Das können wir nicht vorher sagen.
Dann müsste man so eine Untersuchung machen in dem Moment, wo man ernten will.
Ja, diese Untersuchung normal gibt es so und so nicht und diese Untersuchung kostet auch sehr viel Geld, sehr teuer. Und wenn wir auch eine Untersuchung hätten, weil die Veränderung, wie du siehst, das ist ziemlich innerhalb von kürzester Zeit. Solange, ne, wenn die Ergebnisse bei uns da liegen, der Affenfeld sieht ja schon wieder ganz anders aus.
Ach so, die kommen viel zu spät, ne?
Ja. Ja, ja. Ja, und das ist nochmal zu der Frage. Ich setze nur dann Siliermittel ein, wenn es nötig ist. Denn wissen wir noch nicht. Und zum sicher zu gehen, es ist immer sinnvoll, Gärbiologie kontrollieren, indem ich Milchsäurebakterien als Hilfe nehme und der unterstützt mich während der Fermentation meiner Silage.
Okay, das heißt, man kann es gar nicht objektiv einschätzen, ob es diesmal sinnvoll ist oder nicht.
Ja, ganz genau. Ne?
Ja, okay, ja, spannend. Dann kommen wir zu Glaubenssatz Nummer 4, den du immer wieder hörst. Silage für Jungtiere und Trockene muss nicht behandelt werden. Nur die Laktierenden bekommen das hochwertige Futter.
Nur eine Gegenfrage, Christian, warum sollen die Jungrinder und Trockenstehende keine Butterfutter bekommen sollen?
Ja, das ist ja das, dass die ein positiver Effekt bei positivem Futter merkst du halt sofort bei den Melkenden. Bei den anderen merkst du es erst im Nachgang. Das ist so ein bisschen das, ne? Deswegen bin ich auch so ein Freund vom langfristigen Denken. Wer langfristig denkt, handelt ganz, ganz anders. Ohne langfristiges Denken wird es diesen Podcast gar nicht geben. Weil ersten Jahre überhaupt nicht wirtschaftlich, ne? Kannst du vergessen. Aber langfristig macht da Sinn. So, und so ist es jetzt hier ja auch bei, wenn du deine Jungtiere oder deinen Kälber fütterst. Welches Tier hast du da, wenn du es gut fütterst? Wenn du dich gut kümmerst. Und bei den Trockenen, ne? Welche Milchkuh hast du nachher da nach dem Kalben, wenn du bei den Trockenstehern dein Bestes gegeben hast?
Richtig, richtig. Ne? Die Jungtiere sind ja später unsere Leistungstiere.
Ja, genau. Ist eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, logisch, dass das kein, also dass dieser Glaubenssatz bearbeitet gehört, dass man den loswerd. Ja.
Es ist ja auch richtig, ne? Die Jungrinder oder Trockensteher meistens bekommen immer nicht den unbedingt den ersten Schnitt, sondern zweiten, dritten oder den Herbstschnitt. Oder die Silage, was die Kühe, Milchkühe nicht bekommen sollen.
Ja, man hat ja auch nicht immer nur Top-Qualität da.
Ne? Ja, ganz genau. Ne? Wenn das auch energetisch nicht unbedingt auf dem höchsten Niveau ist, wir brauchen Futter, hygienisch einwandfrei ist.
Ja.
Von der Fermentierung nicht optimal gelaufene Silage, die haben auch Verluste in der Form, die Nährstoffe wandeln sich in den Schadstoffen. Das wird von dem Tier aufgenommen. Und das verlagert sich ja im Tier. Und das sehen wir auch später. Ein Schaden, der in der Entwicklungsphase, zum Beispiel bei Jungrindern, entsteht, kann schwer wieder gut gemacht werden, wenn er wieder als gewachsen sind.
Ja. Und man sieht es nicht unbedingt von außen an.
Genau, genau. Ja. Ja. Wir sagen ja auch, die Leistung muss ja gefüttert werden, und zwar von Anfang an.
Kommen wir zu Glaubenssatz Nummer 5. Ballensilage muss nicht behandelt werden. Das machen wir nie.
Gut, wir haben ja vorhin über die Gärbiologie gesprochen, mikrobiellen Besatz in der Silage haben wir es gesprochen. Und wenn ich jetzt frisches Gras angucke, ob ich jetzt in den Silo reinfahre oder in den Ballen einwickele, Ausgangsmaterial ist das Gleiche. Ja, das heißt, die Gärbiologie ist das Gleiche. Gut, bei dem Siloballen ist die Gefahr zu den Buttersäuregärung ist geringer, weil wir gezielt für den Siloballen mit dem höheren TS-Gehalt fahren. Ja, um die 35-45% TS-Gehalt wird bevorzugt, ne, für den Siloballen. Aber zu dem Siloballen, die haben größere Kontaktfläche mit Luft als eine Silo, Fahrsilo. Und die sind auch dazu weniger verdichtet. Wenn wir den äußere Schicht anschauen von dem Ballensilager, ungefähr 30 cm Schicht macht 60% der silierten Menge aus.
Das ist viel.
Ja, und das ist echt viel Menge. Genau, und gerade auch diese Menge ist am höchsten gefährdet für eine Schimmelbildung durch Lufteintrag.
Ja.
Die Silagererzeugung in Siloballen ist teurer als Fahrsilo.
Ja, ist das teurere Ernteverfahren, ne?
Und hier lohnt sich es umso mehr, um den Gärbiologie, um die Nacherwärmung, um die generelle Stabilität zu kümmern.
Dann gehen wir zum sechsten Punkt, den ich ja auch aus unternehmerischer Sicht sehr spannend finde. Glaubenssatz Nummer 6, Siliermittel sind einfach zu teuer und der Einsatz bringt finanziell keinen Vorteil.
Das ist einmal Geld. Das kostet mir was. Aber das sollte ich jetzt nicht als Kosten sehen, sondern als eine Investition für die Zukunft.
Ja.
Ja, und das ist ein Beispiel. Ich hatte vorhin über so eine 30% Trockenmasseverlust gesprochen, wo man auf 18 Euro kamen. Wenn wir das als Beispiel mal umrechnen würden, 18 Euro pro Tonne habe ich Verlust durch Verzicht auf Siliermittel. Angenommen, Siliermittel kostet bei mir 2 Euro. Und wenn ich jetzt auf Return of Investment gehen will, das wird ja, ich investiere 2 Euro, bekomme ich 18 Euro, also 1:9. Das ist schon ordentliche Einnahmen.
Ja, so, solche Investments will jeder gerne, ne? Also die gibt's nicht so oft. Ja. Das ist so.
Ja, gut. Und wenn du aber sagst, ey, gut, das ist ja jetzt Einmaliges und wir hatten auch schon einen anderen Versuch mit unserem Partner, Trau Nutrition in Großbritannien, gemacht. Wir haben die Silagen beobachtet von ersten bis dritten Schnitt. Da waren die Teile teils ohne Siliermittel, teils mit Siliermittel. Und insgesamt haben wir 202 Proben gezogen.
Ah ja. War das denn Hälfte-Hälfte zwischen behandelt und unbehandelt oder wie war das?
Ja, das ist ungefähr die Hälfte. Hälfte unbehandelt, Hälfte ist dann mit Siliermittel.
Okay, und was kam raus?
Die behandelten Silagen ergaben sich 0,7 Megajoule ME pro Kilogramm Trockenmasse mehr als unbehandelte Silagen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Tonne Trockenmasse behandelte Silage habe, das ergibt sich 700 Megajoule ME oder als den Milchwert 132 Liter mehr Milch im Vergleich zu den unbehandelten Silagen. Letztes Jahr hatten wir Durchschnitt 45 Cent pro Liter Milch. Wenn ich das mal 132 Liter Milch umrechne, habe ich knapp 60 Euro pro Tonne Trockenmasse. Gut geschrieben. Vorhin habe ich gesagt, dass ein Siliermittel für eine Tonne Silage ungefähr 2 Euro kostet. Und wenn ich jetzt auf 3000 Tonnen umrechne, habe ich 6 Euro. Ich hatte Gewinn knapp 60 Euro zu 6 Euro. Wenn ich jetzt auf Return on Investment gehe, habe ich knapp 10 Euro gut gemacht. Ja. Ich gebe dir 1 Euro und du gibst mir wieder 10 Euro zurück. Das wäre ein guter Geschäft.
Ja, ich sag mal so, selbst wenn ein Return on Invest von 1,1:1 wäre, wäre man ja nicht im Verlust, sondern schon im Gewinn.
Genau, ja. Nee, das ist eine Seite so. Das ist diese Tendenz, diese ROI, immer bei jedem Rechnung. Wir kommen mindestens bei 5 Euro, ne? 5 bis 10, da schwenkt sich hin und her. Aber es sind wir immer an der Plusseite. Es kommt darauf an, wie du das rechnest. Aber wenn du alles rechnest, bist du schon auf der Gewinnseite.
Ja, und dann ist halt die Frage, selbst wenn du es einmal hättest von 10 Fällen, wo sie es nicht rechnet, aber du hast 9 Fälle, die sie es rechnet und du weißt aber nicht, welcher Fall ist der eine, wo sie es nicht rechnet, ja, was macht man dann? Dann macht man komplett so, um sicher zu gehen, dass man auch immer dabei ist. Ne? Es kommt darauf an, dass man beim Siliermittel mit einem spitzen Bleistift rechnet, Return on Invest. Und da wer das Beispiel dazu mal anschauen will, ich habe das auch mal nachgerechnet, weil mich das gleich interessiert hat, passt das, wie ihr das gerechnet habt? aber passt, ja. Da könnt ihr gerne gucken in dem PDF. Das verlinke ich auch. Da sind nochmal diese 6 Gründe nochmal aufgeführt. Und da findet man auch diese Grafiken, man findet die Berechnung, ja, wie das mit der Erwärmung sich verhält, ein Diagramm. Also das lohnt sich da mal reinzugucken. Ermac, hast du noch etwas, was du sagen möchtest, was dir wichtig ist?
Ja, das Siliermittel kann nicht das Silo-Management ersetzen, wie du schon am Anfang gesagt hast. Mhm. Aber solange wir die Gärbiologie im Silo nicht kontrollieren können, ist das beste Silo-Management keine Garantie für die beste Silage.
Okay, danke dir, Ermac.
Ja, Dank. Danke auch, Christian.
Ja, dann tschüss.
Wiederhören, tschüss.
Wenn du weitere Informationen möchtest rund um unser Thema mit den Siliermitteln und Silo-Management, dann schau gerne in die Podcast-Beschreibung. Dort habe ich dir auch die Podcast-Folge 117 zum Silo-Management und auch die Podcast-Folge 88 Basiswissen Siliermittel verlinkt. Und auch ein PDF zu den 6 Punkten, die wir jetzt hatten, wo du auch nochmal Grafiken siehst, wo du die Berechnungen siehst, die Hintergründe dazu, das habe ich auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt.
Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.